Die zweite Lesung steht bei Lukas im zweiten Kapitel. Der 12-jährige Jesus im Tempel. Jedes Jahr zum Passafest reisten seine Eltern nach Jerusalem. Als Jesus 12 Jahre alt war, gingen sie wieder zum Fest, wie es der Sitte entsprach, und nahmen auch den Jungen mit. Nach den Festtagen machten sie sich auf den Heimweg. Doch Jesus blieb in Jerusalem, ohne dass die Eltern davon wussten. Sie dachten, er sei irgendwo in der Reisegesellschaft. Nach der ersten Tagesetappe suchten sie ihn unter den Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie um. Am folgenden Tag nach Jerusalem zurück und suchten ihn dort. Nach 3 Tagen endlich entdeckten sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern und hörte ihnen zu und stellte ihnen Fragen. Alle, die zuhörten, staunten über sein Verständnis und seine Antworten. Seine Eltern waren sehr überrascht, ihn hier zu sehen. "Kind", sagte seine Mutter zu ihm, "wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht." "Warum habt ihr mich denn gesucht?" erwiderte Jesus. "Wusstet ihr nicht, dass ich dabei sein muss, wenn es um die Dinge meines Vaters geht?" Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen ein gehorsamer Sohn. Seine Mutter aber bewahrte das alles in ihren Herzen. Jesus nahm weiter an Weisheit zu und wuchs zu einem jungen Mann heran. Gott und die Menschen hatten ihre Freude an ihm.
Danke. Dürft euch gerne setzen. Und während ich mich jetzt noch fertig einrichte hier vorne, würde ich gerne eine Frage stellen. Dafür dürft ihr euch gerne zu eurem Nachbar drehen oder zu der Person, die euch am nächsten ist. Was hältst du von guten Vorsätzen fürs neue Jahr? Was hältst du davon? Hast du welche? Besprecht das mal kurz. Okay. Gibt es hier Leute mit Vorsätzen fürs neue Jahr? Kurz mal die Hand strecken. Da ist eine, da, okay. Nicht so viele. Ha? Okay. Also, ich nehme uns mal ein paar Beispiele, die man so allgemein kennt. Ein Beispiel für viele Menschen ist, dass sie wieder mit Sport anfangen wollen nächstes Jahr, seit langer Zeit für manche, oder dass sie ins Fitnessstudio gehen wollen. Die Fitnessstudios sind im Januar so voll wie nie und dann im Februar sind schon mehr als die Hälfte kommen nicht mehr, die sich ihr Jahresabo gemacht haben fürs Fitnessstudio. Wenn das überhaupt so lange geht. Da habe ich auch ein Bild, dass wir uns das kurz gut vorstellen können. Genau, sieht man nicht so gut, egal. Andere Beispiele sind Diäten, dass man eine Diät machen will nächstes Jahr, generell mehr Bewegung. Für manche ist es die Gehaltserhöhung, auf die man schon lange wartet. Für manche ist es sowas wie ein Kinderwunsch. Das sind auch manchmal wirklich tiefgründige Sachen. Für uns Christen ist es vielleicht manchmal, dass wir uns vornehmen, mehr Zeit mit Gott zu verbringen, mehr Bibel zu lesen, mehr zu beten, mehr in den Lobpreis zu gehen. Vielleicht wünscht sich jemand von uns eine neue Beziehung nächstes Jahr, einen neuen Partner. Oder einfach nur einen Neuanfang nach vielleicht einem schwierigen Jahr. Nicht all diese Dinge sind in unseren Händen. Zum Beispiel für die Gehaltserhöhung, da muss der Chef auch mitspielen. Das können wir nicht alleine erreichen. Manchmal sind unsere Vorsätze unrealistisch. Für manches ist vielleicht einfach noch nicht die Zeit. Vielleicht sind wir auch noch nicht bereit für manche Dinge, die wir uns vornehmen, die wir gerne erleben würden nächstes Jahr. Vorsätze können gut und wichtig sein. Ich glaube, dass es gut ist, Vorsätze zu haben. Darum wird es heute auch in der Predigt gehen. Also wenn du noch keine hast, ich werde dir nicht sagen, was die Vorsätze sein sollten für dich. Ich werde ein paar Beispiele geben. Aber die Predigt oder dieses Teaching soll uns zum Nachdenken anregen und zum Reflektieren, bevor das neue Jahr startet. Und wichtig bei Vorsätzen, also die meisten Leute, glaube ich, die Vorsätze haben fürs neue Jahr, man hört es ja ganz viel im Radio, da kann man anrufen und sagen, was man sich vorgenommen hat und so. Die meisten Leute erreichen ihre Ziele nicht. Und ich glaube, da gibt es verschiedene Probleme. Das eine ist eben, ich habe ein paar Sachen schon genannt, das ist unrealistisch oder die Ziele sind zu hoch gesetzt. Manchmal setzt man sich hohe Ziele. Es ist auch nicht immer schlimm, sich hohe Ziele zu setzen, aber wir haben dann keine Strategie, wie wir da hinkommen. Wir denken, das neue Jahr fängt an und irgendwie packe ich das schon. Aber manche Vorsätze brauchen eine Strategie, brauchen Überlegung, brauchen bestimmte Schritte, bis wir da hinkommen. Zum Beispiel, ich habe vor ein paar Jahren mal im Radio gehört, da haben sie übers Joggen gehen gesprochen. Also für die Leute, die sich Joggen gehen als Vorsatz genommen haben nächstes Jahr, da haben die im Radio gesagt, dass das Problem bei den meisten ist, die wollen dann 3 oder 4 Mal die Woche direkt in der ersten Januarwoche gehen. Oder vielleicht in der 2. oder 3., wenn es noch zu kalt draußen ist, da fangen die Ausreden ja schon an. Und dann nimmt man sich gleich eine zu große Strecke vor. 40 Minuten, 50 Minuten. Und das ist nicht weise. Das ist nicht klug. Warum? Du schaffst es vielleicht 2, 3 Mal und dann fühlst du dich so kaputt, wenn du es nicht gewohnt bist, hast große Schmerzen und hast dann nach einer Woche schon keinen Bock mehr, es weiterzumachen. Da ist es gut. Also das wussten die im Radio auch. Es ist gut, wenn man klein anfängt, wenn man es nicht gewohnt ist. Fängt man vielleicht sogar nur mit 15 Minuten an, vielleicht sogar nur mit 10 Minuten. Macht es ein paar Mal, bis man sich dran gewöhnt. Und dann verlängert man die Strecke ein bisschen. Das nächste Mal können es 5 Minuten mehr sein und so weiter. Also es ist, finde ich, ein gutes Beispiel, wie man da weise sein kann mit Vorschritten und Schritt für Schritt sein Ziel erreicht, wenn es dein Ziel ist, 1 Stunde am Ende nächsten Jahres joggen gehen zu können. So ist es auch mit dem Bibellesen. Viele Menschen fangen einen Bibelleseplan an fürs ganze Jahr und da scheitern auch viele. Wenn man es gar nicht gewohnt ist, die Bibel zu lesen, wenn 5 Minuten einen schon schwerfallen, dann habe ich nicht so hohe Erwartungen, dass man einen Bibelleseplan mit 4 Kapitel jeden Tag von Anfang an bis Ende richtig durchzieht. Also wenn man diszipliniert ist, wenn man Lesen gewöhnt ist, dann schafft man das vielleicht. Aber auch da, also ich liebe Bibellesepläne, ne? Ich mache die selber auch. Macht unbedingt Bibellesepläne, das ist wirklich gut. Es ist eine super Hilfe, ein gutes Werkzeug. Aber es ist auch okay, wenn man klein anfängt. Wenn man eben mit den 5 Minuten probiert, das regelmäßig zu machen. Und dann 10 Minuten, dann kann man 3 Kapitel lesen. Das können wir auf alles beziehen. Das können wir wirklich auf alles beziehen. Kleine Schritte sind manchmal wichtig. Wir müssen in Dinge hineinwachsen. Und wisst ihr, was uns noch daran hindern kann, Vorsätze zu erfüllen? Erst gar keine zu haben. Also, wenn du nicht den Vorsatz hast, dass du nächstes Jahr wächst, und ich glaube, Ich hoffe, wir sind alle so realistisch mit uns selbst. Wir haben alle Bereiche in unserem Leben, wo es besser laufen könnte, wo wir noch wachsen können. Keiner von uns ist perfekt. Das heißt, da gibt es immer Potenzial zum Wachsen. Wenn wir uns das gar nicht erst vornehmen zu wachsen, dann werden wir sehr wahrscheinlich auch nicht wachsen oder vielleicht nicht so gut wachsen. Bist du mit deinem Leben, so wie es jetzt gerade ist, zufrieden? So wie dieses Jahr verlaufen ist, bist du damit zufrieden? Oder wünschst du dir was Besseres, was Neues fürs nächste Jahr? Worin könntest du wachsen? Lasst mich noch beten, bevor ich in die Bibel gehe. Jesus, ich danke dir für jeden, der heute Morgen da ist. Ich danke dir, dass du da bist, Gott. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du durch mich sprichst, durch die Sachen, die ich sage, dass du jeden hier hilfst, zu reflektieren, worin wir wachsen können, worin wir mit dir wachsen können, Herr, worauf du einen Fokus legen möchtest. Sprech zu uns und führe uns. Amen. Wusstest du, dass Jesus selber wachsen musste? Ja? Jesus musste selber wachsen, danke. Er ist als Baby zur Welt gekommen, das wissen wir mittlerweile. Und jetzt haben wir gerade gehört, da gab es eine Zeit, da war er auch 12 Jahre alt. Und dann lesen wir in Vers 52 in Lukas 2, so wuchs Jesus heran und seine Weisheit nahm zu. Je älter er wurde, desto mehr Ansehen fand er bei Gott und bei den Menschen. Ich finde es wundervoll, dass Jesus wachsen musste. Er kam nicht aus dem Mutterleib und war direkt perfekt und konnte alles. Nein, Jesus musste wachsen. Und weil Jesus wachsen musste, versteht er auch, wie sich Wachstumsschmerz manchmal anfühlt. Die Dinge, die wir auch erleben, wenn wir wachsen. Das ist nicht immer angenehm. Manchmal tut's weh. Manchmal müssen wir auf Dinge verzichten, die wir eigentlich ganz gern haben. Aber das dient zu was Größerem. Es dient etwas Guten, dass wir wachsen können. Jesus weiß, wie sich das anfühlt. Gott weiß, wie sich das anfühlt, wachsen zu müssen, weil Jesus selbst wachsen musste. Denn obwohl er Gott war, war er auch ganz Mensch. Ich will noch in einer anderen Übersetzung lesen. In der Elberfelder Übersetzung ist ein bisschen wortgetreuer. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Also Jesus nahm zu, oder wir können auch sagen, Jesus wuchs in Weisheit, in Alter. In englischen Übersetzungen heißt es auch in der Statur. Körperlich und wuchs auch in seiner Gunst bei Gott und bei Menschen. Jesus musste in allen Bereichen seines Lebens wachsen. Sein Denken musste wachsen und sich ausprägen. Sein Umgang mit anderen Menschen, sozial zu sein, darin musste er wachsen. Und wenn wir das so verstehen, musste er in seiner Beziehung zu Gott wachsen. Das ist ein bisschen abstrakt, das können wir uns vielleicht nicht so gut vorstellen, aber so können wir das verstehen. Als Kind. Christliche Gesellschaftsentwickler nutzen diesen Vers als Prinzip für christliche Gesellschaftsentwicklung. Also die sagen, da sehen wir die 4 Bereiche, wenn man will, dass eine Gesellschaft wächst, dann kann man diese 4 Bereiche anschauen, um gesunde Entwicklung hervorzubringen. Also geistlich, sozial, körperlich oder, also ich denke, ihr wisst, was ich meine, körperlich, dass Menschen auch gesund leben und dass sie kognitiv wachsen. Schauen wir mal jeden Bereich Schritt für Schritt an. Mein erster Punkt heute ist, Jesus nahm zu an Weisheit. Jesus nahm zu an Weisheit. Jesus musste lernen. Seine Weisheit musste zunehmen. Was ist denn überhaupt Weisheit? Da habe ich eine Definition aus einem Bibellexikon Da hieß es, biblische Weisheit bezieht sich auf praktische Fähigkeiten, die mit dem Verständnis und dem Leben eines erfolgreichen Lebens verbunden sind. Biblische Weisheit bezieht sich auf praktische Fähigkeiten, also es ist ganz klar nicht nur Wissen, die mit dem Verständnis und dem Leben eines erfolgreichen Lebens verbunden sind. Jesus ist nicht nur kognitiv gewachsen und Weisheit ist viel mehr als nur schlau zu sein oder klug zu sein. Wir haben es vorhin gehört in Sprüche 9, Vers 10, haben wir auch eine Folie dafür. Weisheit beginnt mit der Ehrfurcht vor dem Herrn, den Heiligen. Zu erkennen ist wahre Einsicht. Also Weisheit beginnt mit der Ehrfurcht vor dem Herrn. Wenn wir Gott nicht ehren und ihn so erkennen, wie er ist, wenn wir auch keine Beziehung zu Gott haben, ist es schwer, Weisheit zu haben, denn damit beginnt das alles. Und Weisheit soll praktische Auswirkungen auf unser Leben haben. Jemand kann so klug sein, kann der klügste Mensch der Welt sein, wenn er keine Weisheit hat, dann wirkt sich das in seinem Leben nicht aus. Mein ehemaliger Pastor hat immer gesagt, dass Weisheit angewandtes Wissen ist. Ich finde, das ist auch eine ziemlich gute Definition. Aber wir brauchen Gottes Hilfe, um herauszufinden, wie wir dieses Wissen am besten anwenden können in unserem Leben. Und in diesem Sinne ist Weisheit auch ein Stück weit Gehorsam Gott gegenüber. Wie kann man denn wissen? Also wir haben vorhin gehört, ein erfolgreiches Leben ausleben und verstehen. Wie können wir denn wissen, was ein erfolgreiches Leben ist? Wir können uns Jesus anschauen. Jesus ist unser Vorbild. Wir können uns Jesus anschauen, schauen, wie er gelebt hat. In der Bibel, wenn wir die Bibel lesen, da steht drin, wie wir erfolgreich leben können, wie wir, und mit erfolgreich meine ich nicht, dass wir alle reich werden oder so. Ich habe ja auch meine Predigt darüber gehalten, sondern ein erfolgreiches Leben zeigt sich darin, dass wir in Gottes Will, auf Gottes Wegen laufen und seinen Willen tun. Und da jetzt ein paar Fragen an euch. Ich habe viele Fragen einfach für uns selber zum Reflektieren. Ich glaube, das sind wichtige Fragen. Bist du weise mit deinen Ressourcen? Bist du weise mit der Zeit, die du hast? Bist du weise mit dem Geld und den Besitztümern, die du hast? Gehst du mit diesen Dingen in deinem Leben so um, wie Gott es möchte oder wie Gott es geplant hat? Bist du gehorsam mit den Sachen, die er dir anvertraut hat? Oder brauchst du noch Weisheit in diesen Bereichen? Willst du in Weisheit wachsen? Das ist der erste Bereich. Mein zweiter Punkt. Jesus nahm zu an Statur, habe ich jetzt einfach mal reingeschrieben, weil wir wollen, glaube ich, nicht an Alter zunehmen, außer die Jüngeren vielleicht. Jesus nahm zu an Statur. Jesus musste körperlich wachsen. Was braucht man, um körperlich gut wachsen zu können? Man braucht Bewegung. Bewegung ist wichtig und gut. Und man braucht auch eine gute Ernährung. Diese Dinge sind wichtig, damit wir körperlich wachsen können. Und unser körperliches Wohlsein ist so verbunden mit all den anderen Bereichen in unserem Leben. Wenn es mir körperlich schlecht geht, wirkt sich das auf meine Psyche aus, wirkt sich das mental aus bei mir, wirkt sich das vielleicht sozial aus bei mir, dann bin ich öfters nicht so gut zu meiner Frau oder was auch immer, weil ich schlecht gelaunt bin, kann sich das auch geistlich auswirken. Unser körperliches Wohlsein ist wichtig. Und da ist meine Frage an dich, lebst du gesund? Gott möchte, dass du fit bist, dass du gesund bist, weil es gut für dich ist, weil es gut für uns alle ist. Ernährst du dich gut oder füllst du deinen Körper, den Tempel des Heiligen Geistes mit Junkfood und McDonald's oder nur solchen Sachen? Ich esse auch manchmal McDonald's, ich mag auch McDonald's, aber ich esse nur, nicht nur McDonald's, ich schaue, dass ich mich gesund ernähre. Und ich weiß, wenn ich körperlich nicht fit bin, dann kann ich für Gott auch nicht das Beste geben. Wenn ich körperlich nicht fit bin, manchmal liegt es auch nicht in unserer Hand. Unser Pfarrer Hartmut ist heute zum Beispiel erkältet. Das hat er sich wahrscheinlich in der letzten Woche irgendwo bei jemandem eingefangen. Darüber rede ich jetzt gerade nicht. Es gibt Dinge, die haben wir nicht in der Hand, aber ich will die Dinge anschauen, die wir in der Hand haben. Und wenn ich körperlich nicht fit bin, dann kann ich das, was ich jetzt gerade tue, nicht so gut tun. Wenn du körperlich nicht fit bist, kannst du deine Arbeit vielleicht nicht so gut machen. Das ist wichtig. Ernährst du dich gut? Bewegst du dich oft genug? Bist du fit? Und vielleicht kommen dir gerade ganz viele verschiedene Ausreden in den Kopf, warum du in letzter Zeit keinen Sport getrieben hast. Und vielleicht sind diese Ausreden auch valide. Aber ich schaue vielleicht jetzt auch gerade eher ein bisschen jüngere Menschen an. Bist du fit oder hast du viele Ausreden und probierst dich davon abzulenken? Ist Sport wichtig für dich? Oder nochmal anders, ist es eine Priorität für dich? Für die meisten ist es einfach keine Priorität und deswegen passiert es auch nie. Und da will ich ein paar Beispiele nennen. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Das habe ich ganz oft schon gesehen. Ich war mal in Südafrika 2019 oder 2018, egal. Und da bin ich in so ein Hinterland gefahren mit meinem Team. Da sind wir einen Tag lang mit dem Bus irgendwo hingefahren, waren dann in so einem Gebiet, da waren keine Weiße, da waren wirklich nur Schwarze. Das war ganz interessant, weil als die uns gesehen haben, die Kinder waren ganz fasziniert mit unserer Haut, wollten Fotos mit uns machen und so. Und da war ein Typ, also die Leute dort haben recht ärmlich gewohnt. Die hatten nicht viel Geld, die waren aber trotzdem fröhlich, die hatten trotzdem, denen ging es mental ziemlich gut. Und da war ein Typ, der hat Sport geliebt. Natürlich gab es da jetzt kein Fitnessstudio bei ihm in der Nähe. Da hat jeder Handys, also man weiß generell, wie so ein Fitnessstudio aussehen könnte. Man hat eine Idee davon. Der Typ hat Sport so geliebt und ich habe mich dann mit ihm angefreundet. Er hat mich dann mal zu sich in seine Hütte eingeladen. Und da hatte er ganz viele Fitnessgeräte, die er sich selber gebaut hat. Also da war zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein Teil, wo man sich hinkniet und dann hat man so ein Teil, ich kenne die Namen nicht, vielleicht kann Theo mir das sagen, so ein Ding in der Hand mit so einer Rolle und dann rollt man über den Boden, das ist gut für die Bauchmuskulatur. Sowas hat er sich selber zusammengebaut. Er hat sich ein Rohr genommen, hat es irgendwie abgeschnitten, hat da einen Schlauch drüber gemacht, damit sich das gut anfühlt in den Händen. Hat irgendwie ein Rad von irgendwas genommen und hat sich solche Dinge dann selber zusammengebaut, auch Hanteln und so. Ich war total fasziniert davon und dachte, wow, er hatte wirklich den Willen, es war ihm wichtig, er wollte sowas machen und er hat einen Weg gefunden. Er hat sich die Sachen einfach selber zusammengebaut und hat fast genauso gut funktioniert wie in einem normalen Fitnessstudio. Also das hat mich wirklich fasziniert und da dachte ich, also in der Zeit hatte ich selber auch viele Ausreden, keinen Sport zu machen und dann dachte ich, okay, ich glaube, das ist ein kleiner Arschtritt von Gott für mich, dass ich mal meine Ausreden zur Seite schiebe und mit ihm da Fitness mache. Oder noch ein anderes Beispiel, die letzten Jahre waren Amy und ich ja ständig am Reisen, da konnte ich also mich nicht in einem Fitnessstudio anmelden. Und da war es auch ein bisschen schwieriger, Sport zu machen, aber eine Sache, die ich immer mit mir hatte, war meine Nintendo-Konsole. Und da habe ich mir so ein Fitness-Boxing-Programm gekauft, das auch ziemlich gut funktioniert. Und dann, wo auch immer wir waren auf der Welt, konnte ich meine Nintendo aufstellen und konnte dann mein Fitness-Boxing machen. Also das ist vielleicht nicht optimal gewesen, aber das war ein Weg. Eine andere Sache, ich habe Probleme mit meinem Knie. Das merke ich, spiele ja jetzt auch wieder Fußball. Das war am Anfang auch nicht so einfach. Aber ganz ehrlich, ich merke es manchmal noch. Ich habe aber gemerkt, dass der Sport meinem Knie eigentlich hilft. Also meine Muskulatur im Bein wird gestärkt. Mein Knie ist jetzt viel besser als vor 4 Monaten, als ich angefangen habe mit Fußball. Also da habe ich gedacht, das ist eine gute Ausrede, keinen Sport zu machen. Aber eigentlich habe ich den Sport gebraucht, damit es mir dann besser geht. Sport ist sowas von gesund für uns. In den meisten Fällen, wenn man nicht irgendwie körperliche Einschränkungen hat. Es hilft Amy. Amy sieht gerade so gut aus als schwangere Frau, weil sie auch während der Schwangerschaft Workouts gemacht hat und mit einer Fitness-App zu Hause an ihrem Handy irgendwelche Übungen gemacht hat und Flaschen geliftet hat. Und wenn wir in jungen Jahren vor allem auch körperlich fit sind, dann werden wir auch im hohen Alter fitter sein. Das wirkt sich wirklich gut auf uns aus. Da meine Frage an dich. Will Gott vielleicht, dass du nächstes Jahr körperlich und gesundheitlich wächst? Und da, ich mag unseren Sigi sehr, der ist heute, glaube ich, nicht da, aber er hat mir erzählt, wie alt ist Sigi jetzt, Gerd? Also er ist auf jeden Fall schon Rentner, ist schon älter, aber sieht noch richtig fit aus und geht mit Gerd stundenlang wandern. Also ich weiß nicht, wie langsam sie laufen, aber trotzdem ist es auch Bewegung. keine Ahnung. Also. Ha? Ah, Sigi ist da oben. cool, im Chor mit dabei. Das meine ich als Kompliment, Sigi. okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Drittens. Jesus nahm zu an Gunst bei Gott. Jesus nahm zu an Gunst bei Gott. Natürlich war Jesus schon als kleines Baby von Gott geliebt. So wie wir alle. Trotzdem spricht dieser Vers davon, dass Jesus in seiner Gunst bei Gott gewachsen ist. Was bedeutet das? Und hier nochmal eine Definition von, was Gunst überhaupt ist. Wohlwollend auf jemanden blicken oder jemanden mit besonderer Wertschätzung behandeln. Die Schrift betont die Freundlichkeit und Gnade Gottes und Jesu Christi, die nicht das Ergebnis menschlicher Verdienste oder Leistungen sind. Also es wird hier als besondere Wertschätzung beschrieben. Besonders vielleicht, weil nicht jeder dieselbe Art von Wertschätzung so kriegt, obwohl wir alle wertgeschätzt sind natürlich. Und auch nicht nur auf Leistungen aufgebaut. Also du musst jetzt nicht extra hart arbeiten für Gott, damit du Gunst bei ihm kriegst. Aber wir finden diese Gunst bei Gott durch Jesus Christus. Wenn wir Jesus nahe sind, wenn wir ihn nah an unser Herz lassen, glaube ich, können wir dadurch Gunst bei Gott finden. Wenn wir in Beziehung mit Jesus leben, können wir dadurch Gunst bei Gott finden. Jesus ist in seiner Gunst zu Gott gewachsen, indem er Beziehung mit dem Vater hatte. Und es gibt da einen Unterschied, die Eltern sind, die wissen das vielleicht schon, Eltern. Es gibt einen Unterschied, ob du da jetzt ein Kind hast, das du natürlich liebst, weil es dein Kind ist, aber das manchmal richtig widerspenstig ist. Und dir gerne auf die Nerven geht und die Grenzen ständig ausprobieren muss und testen muss. Man liebt das Kind dann trotzdem, nehme ich an. Aber man liebt es ein bisschen anders. Also wenn es dann kommt und einen Wunsch äußert bei dir, dann erfüllst du den Wunsch vielleicht weniger gern als bei einem anderen Beispiel, ein anderes Kind, das sich ständig bemüht, dass es sich gut verhält, dass es eine gute Beziehung mit den Eltern pflegt. Wenn dieses Kind kommt und einen Wunsch äußert, dann erfüllt man den Wunsch nochmal in einer anderen, also ich finde gerade nicht die richtigen Worte. Dann ist man noch ein bisschen wohlgewollter eingestimmt. An die Eltern hier, du nickst mir zu. Also da ist ein Unterschied. Ich glaube, der Unterschied ist Gunst. Liebe ist bei beiden da. Beide Kinder sind geliebt. Das sind die eigenen Kinder. Aber das eine Kind hat mehr Gunst als das andere. Vielleicht können wir das so auch ein bisschen mit Gott vergleichen. Jesus hatte eine besondere Beziehung zum Vater. Wir lesen da keine Einzelheiten und es gibt dafür auch keine Formel. Warum? Weil wir alle unterschiedlich sind. Wir alle verbringen Zeit mit Gott anders. Wir alle haben andere Vorlieben vielleicht. Ich bin jemand, ich liebe Lobpreis. Ich gehe total gern in musikalische Anbetung und erlebe Gott dann dadurch. Amy ist jemand, sie mag Lobpreis auch, aber sie kann in ihrem Tagebuch ganz viel schreiben, schreibt da mit Gott hin und her quasi. Das ist für mich gar nichts, ehrlich gesagt, aber für Amy ist es ihr Zugang zu Gott. Vielleicht lesen wir nicht so viel darüber, wie Jesus seine Beziehung mit Gott gelebt hat, damit wir es für uns selber mit Gott entdecken. Und da ist meine Frage an dich. Wie sieht deine Beziehung mit Gott aus? Bist du da zufrieden? Kannst du da wachsen? Willst du darin wachsen im nächsten Jahr? Könnte das ein Vorsatz sein? Mein vierter Punkt, Jesus nahm zu an Gunst bei Menschen. Jesus ist auch sozial gewachsen, hat bei Menschen Gefallen gefunden. Nicht immer, wir lesen, dass die Pharisäer manchmal richtig sauer mit ihnen waren. Das war aber nicht Jesus seine Schuld. So, dazu gehört, dass man gesunde Beziehungen pflegt. Und da ist meine Frage, wie sehen deine Beziehungen aus? Gibt es wichtige Beziehungen, die besser laufen könnten? Und da zählt alles mit rein, deine Liebesbeziehung, Freundschaftsbeziehungen, Beziehungen mit Familie, mit Arbeitskollegen, mit Mitschülern. Bist du im Reinen mit anderen Menschen? Findest du Gunst oder Missgunst bei anderen Menschen? Und da vielleicht noch die wichtigste Frage, sind dir gute Beziehungen wichtig? Ist es eine Priorität für dich? Gibt es Beziehungen, an denen du im nächsten Jahr arbeiten könntest? Ich komme jetzt zum Ende. Denk daran, dass die Beziehung mit Gott der Fokus ist. Jesus steht über allem. Das sollte der Fokus in unserem Leben sein. Aber manchmal glauben wir, dass ein christliches Leben nur damit zu tun hat, dass wir geistlich irgendwie richtig gut gewachsen sind und vernachlässigen dann manchmal andere Bereiche in unserem Leben. Jeder Bereich ist wichtig. Jeder Bereich ist wichtig. Das ist bei Jesus auch klar. Was, wenn Jesus keine Weisheit gehabt hätte? Sein Dienst hätte anders ausgesehen. Hätte er so leben können, wie er gelebt hat? Oder wenn Jesus nicht sozial gewesen wäre im Umgang mit anderen Menschen? Das hätte so nicht funktioniert. Jeder Bereich ist wichtig. Jesus musste in jedem Bereich wachsen und Gott möchte das für uns auch. Und ich lade dich einfach dazu ein, wie kannst du praktisch werden? Denk über Lukas 2,52 nach, lese den gern zu Hause nochmal, lese den mit deinem Partner, mit deiner Familie, überlegt mal, wie könntet ihr nächstes Jahr wachsen? Und nimm dir da Zeit zu reflektieren. Eben, ich habe viele Beispiele genannt, einfach, dass wir uns das gut vorstellen können, aber das heißt jetzt nicht, dass du in jedem Punkt, in dem ich jetzt gerade gesprochen habe, dass du dir jetzt alles vornehmen musst und eine riesige Liste haben musst fürs nächste Jahr. Das wäre dann wieder unklug, das wäre nicht realistisch. Nimm dir vielleicht ein oder zwei Sachen und überleg dir, kannst du in diesen Bereichen wachsen? Und tu das im Gebet. Ich glaube, dass Gott da zu uns sprechen möchte. Und sei strategisch. Nimm dir nicht zu viel vor. Plan kleine Schritte, um zum Ziel zu kommen. Ich lese nochmal Vers 52 und dann können wir die Augen schließen, kurz reflektieren, dann werde ich zum Abschluss noch beten. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Herr, ich bete, dass du zu uns sprichst, dass du uns führst. Gott, ich danke dir für dieses Jahr mit allen Höhen und Tiefen, dass du uns Höhen geschenkt hast und dass du in den Tiefen mit uns warst. Danke, dass du immer derselbe Gott bist, der uns liebt, der mit uns sein möchte, der das Beste für uns will. Danke, dass du so ein guter Vater bist, der geduldig mit uns ist, der uns Zeit schenkt zu wachsen. Du weißt am besten, das ist ein Prozess, den kann man nicht übereilen. Wachsen braucht seine Zeit. Jesus, ich bete, dass du mit uns jetzt bist in den nächsten Tagen vor dem Jahresabschluss, dass du uns hilfst zu reflektieren, wie dieses Jahr war, dass du mit uns träumst, wie nächstes Jahr aussehen kann, dass du uns aufzeigst, was nächstes Jahr dran ist, da wo wir es jetzt vielleicht schon wissen sollten. Und ich bete, dass du uns Visionen schenkst, dass wir wirklich mit dir träumen können, wie nächstes Jahr aussehen kann. Hilf uns dabei, Heiliger Geist, sprech zu uns. Wir brauchen dich. Aber ich will dir jetzt schon mal Danke sagen für nächstes Jahr, Jesus. Denn du bist mit uns. Amen.